Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Young Corporate, dem Rechtspodcast für Gründerinnen und Gründer. Mein Name ist Kevin Schimmer und ich sitze hier wieder mit meinem Kollegen Tobias Keller. Hallo Tobias.
Hallo Kevin. Hallo in die Runde. Ja, wir wollen auch heute wieder gemeinsam mit einem Gesprächspartner ein bisschen durch das Leben einer Gesellschaft, eines Unternehmens gehen und die rechtlichen Aspekte ein bisschen beleuchten. Und dazu haben wir heute, wir freuen uns sehr, Christian Wenzel eingeladen von Venture Labs. Hallo Christian.
Ja, guten Morgen, Kevin, wie ist?
Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Vielen Dank, dass du da bist. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörern nochmal kurz, wer du bist, was du gemacht hast und ja.
Ja, ich bin grundsätzlich Diplom-Wirtschaftsinformatiker von der Uni Münster, habe zeitlang als Berater große IT-Projekte gestaltet und entwickelt, habe mich dann selbstständig gemacht mit meinem ersten Unternehmen Voluntivert, wo wir eine internationale Vergleichsplattform für Freiwilligenarbeit entwickelt haben als Sozialunternehmer. Erst als UG, dann als GmbH mit mehreren Kapitalrunden und Corona-bedingt dann ja auch am Ende des Reisebetriebs, wo man gemeinschaftlich keine neue Finanzierungsmöglichkeit in den Runden mehr gefunden hat. Und seitdem bin ich in meinem eigenen Unternehmen Venture Labs unterwegs, ja, was sich primär um IT-Projekte kümmert mit ganz neuem Setup, ja, wo wir so mit Joint Ventures, mit Dienstleistungen in ganz unterschiedlichen digitalen Bereichen unterwegs sind im neuen Setup.
Das klingt erstmal sehr spannend. Also erstmal der Werdegang überhaupt, aber auch was ihr jetzt oder was du jetzt da unternimmst mit Venture Labs. In welchen fachlichen Bereichen seid ihr denn da? Welche Joint Venture gibt's denn?
Also von den Fachbereichen teilen wir uns aktuell in 4 Labs auf, die wir haben. Das ist einmal das Entwicklungslab, also Development, Design. Da geht es dann also um UX, UI, also Erstellen von Webfrontends oder Webseiten. Dann den Bereich Marketing, also primär Online-Marketing, SEO und den Bereich IoT, wo wir halt uns mit Hardware beschäftigen, die digitalisiert wird. Und demnächst werden wir wahrscheinlich noch ein weiteres Lab Shops mit dazu nehmen, das sich darauf spezialisiert, Online-Shops aufzubauen. Somit decken wir die komplette Bandbreite ab, um ein digitales Unternehmen aufzubauen. Und das machen wir letztendlich in den Joint Ventures. Einmal mit der OneHive. Dort digitalisieren wir den Bereich der Steuern. Also mit Steuerberatern zusammen entwickeln wir verschiedene Konzepte, um das Leben der Unternehmer einfacher zu machen und hinterher einen Output zu generieren, der für den Steuerberater direkt digital verarbeitbar ist, so dass man sich mehr auf ja, steuerliche Beratung als irgendwie auf Abtippen von einzelnen Belegen konzentrieren kann letztendlich. Und das zweite Joint Venture ist die Brilliant GmbH. Dort sind wir im Bereich Marketing unterwegs. Also welche Zuschauer möchte ich ansprechen? Was ist die Zielgruppe? Wie möchte ich die ansprechen? Und alles sowas. Und das versuchen wir so zu digitalisieren, ja, dass sehr viele Themen um was ist die Marke und so schon sehr strukturiert hinterlegt werden können, damit man so ein einfaches Durchklicken hat und sich dann darauf konzentrieren kann, ja, was soll denn dieses Plakat aussagen, ohne das ganze Grundwissen, was ist die Marke, jedes Mal neu zu hinterlegen zu müssen und natürlich auch die Kooperation dann mit der Agentur zurückspielen, der ganzen Sache, Vergabe, Richtlinien bei großen Budgets und solchen Themen.
Prima, und dann fehlt, glaube ich, noch IoT.
Genau, IoT-Bereich, da haben wir aktuell sozusagen kein Joint Venture, sondern grundsätzlich haben wir noch mehrere Dienstleistungsaufträge, wo wir ja, Frontend-Entwicklung machen oder Backend-Entwicklung und auch den Bereich halt IoT in so einem Dienstleistungsverhältnis. Dort entwickeln wir im Fintech-Bereich letztendlich ein kontaktloses Bezahlsystem und dort sind ganz viele Themen mit beinhaltet, so wie Bezahlterminal, Personenerkennung, Taschenerkennung, Warenerkennung, Waren zu scannen, ja, die sich alle, sag ich mal, Bluetooth-Erkennung im IoT-Bereich dann natürlich irgendwie bewegen und wo man das Ganze dann auch wieder mit Servern verknüpfen muss, Daten speichern und Frontend-Anzeigen auf Handy und auf Webseiten.
Also ich kaufe im Supermarkt ein, gehe mit meiner Tasche nachher, die ich einfach im Supermarkt vorgemacht habe, nachher durch den Terminal durch. Und im besten Fall erkennt der Terminal dann alles, was ich eingekauft habe und bucht direkt digital ab und ich muss eigentlich gar nichts mehr machen, außer rauszugehen?
Genau, das ist so letztendlich die Traumvorstellung, ne, dass man gar keinerlei Aktionen mehr machen muss, außer Ware nehmen und rauslaufen. Genau, aber das ist natürlich mit den ganzen Regulatorien und Zwischenschritten und Fallback-Lösungen, sage ich mal, ein sehr kompliziertes Konstrukt, an dem wir dort arbeiten. Ja.
Vielleicht nochmal zum Konzept von euren Joint Ventures. Habe ich das richtig verstanden, dass du dich quasi als ITler oder Wirtschaftsinformatiker dann mit Leuten zusammenfindest, die ja den fachlichen Input liefern und du deckst so die IT-Seite ab? Oder wie funktioniert das?
Ja, ein bisschen mehr als nur die IT-Seite. Die Grundidee ist aber genau richtig. Wir sagen, dass wir das Team haben, um eigentlich das komplette Produkt aufzubauen. Also sowohl von der betriebswirtschaftlichen Seite als auch von der IT-Umsetzung, aber auch dem Design, der Konzeption und dem Marketing dieses Produkt online zu vertreiben. Und was wir halt suchen, sind Fachpartner, die das Branchen-Know-how mit reinbringen, weil nur wenn man natürlich die IT-Lösung perfekt auf den Bedarf zuschneidet, und da bedarf es halt Leute, die aus dieser Branche kommen einfach, um das zu machen, funktioniert es richtig. Und die Leute müssen meistens auch eine Grundfinanzierung mitbringen, so dass ja zumindest für eine gewisse Zeit die Kosten, also wirklich die EK-Kosten für Entwicklung und Mitarbeiter letztendlich gekostet, gedeckt sind, ohne Aufschlag. Und alle Gesellschafter dürfen sich sozusagen nicht abrechnen oder müssen halt kostenlos dazu arbeiten, bis das Unternehmen Gewinne abwirft. Dort geht man dann meistens in so ein 50-50 ähnliches Setup rein, dass beide Parteien halt, sag ich mal, im Pott sind und man gemeinsam für eine ganze Zeit lang das Unternehmen einfach gemeinschaftlich großziehen muss. Und dann haben wir als Venture Labs eigentlich die komplette Verantwortung. Wir haben meistens noch einen Mitgeschäftsführer, aber eigentlich managen wir das alles und dann supportet der Rest. Und dann ist auch die operative, sag ich mal, Setup recht klar. Also eine ganz klare Struktur, wer eigentlich das ganze Setup aufbaut. Und die Partner müssen ständig in Workshops rein, Infos liefern, werden in Sprints 14-tägig von uns abgeholt, beteiligt, was passiert, wo soll es hingehen, und meistens auch ein riesen Vertriebskanal, dass sie ja selber die ersten Kunden sind und dann halt auch weitere Themen mit reinholen. Mhm.
Da vielleicht mal kurz so von juristischer Seite, wenn man sich das mal anguckt, ist das, also letztlich habt ihr natürlich eine GmbH, ne? Ihr habt einen GmbH-Gesellschaftsvertrag, den ihr geschlossen habt. Bei Joint Ventures hat man meistens so eine zweistufige Sache. Das heißt, man hat hinter der GmbH eigentlich noch eine gesellschaftsbürgerlichen Rechts, eine GbR, in der ihr quasi beschlossen habt, erstmal die GmbH zu gründen, ne? In der ihr beschlossen habt, wie du gerade gesagt hast, bestimmte Gesellschaftsbeiträge zu leisten und wie es eben weitergehen soll. Das aber vielleicht nur als Hintergrundwissen dazu. Pattsituationen können natürlich bei einer 50-50-Beteiligung immer auftreten. Das ist auch, da gibt es in den meisten Joint-Venture-Verträgen dann auch eine Klausel für, wie man solche Pattsituationen auflöst, dass man zum Beispiel erstmal so ein Vermittlungsgremium einschaltet, das dann selbst nochmal sich die Sache anguckt und versucht zu vermitteln, bis hin tatsächlich zum Exit. Das wäre dann im Worst Case der Fall. Aber klar, das ist auch wieder eine Klausel, ne? Das ist eine Ultima Ratio Klausel. Im besten Fall braucht man das nicht. Im besten Fall einigen sich die Gründer und
genau, wo du sagst, ist auch richtig. Auch bei dem OneHive Joint Venture zum Beispiel haben wir eine GbR vorher gehabt, die einen gewissen Anlauf durchgeführt hat, also die ersten Themen schon mal so ein bisschen vorgestrukturiert hat, bis dann die UG und KKG-Gründung stattgefunden hat, einfach um diese Anlaufphase irgendwie abzudecken. Aber ansonsten versuchen wir eigentlich mit allen Joint Ventures sehr schnell in die beschränkte Haftung zu kommen, weil bei diesen ganzen IT-Themen einfach sehr viele Leute hinterher in Tools arbeiten, mit komplexen Rollenrechtensystemen und mit einer unfassbar schnell wandeln Thematik, was Datenschutz oder gehackte Informationen angeht, sodass ja, immer so ein bisschen die Angst vor Riesenklagen sind, die auf einmal auf einen zukommen, aus Unwissenheit oder aus IT-Sicherheitslücken, ja, wo man recht schnell versucht, dann irgendwie sich klarzumachen, was ist der Betrag, mit dem ich jetzt wirklich hafte und was ist denn, also nicht, dass es das ganze Unternehmen hinterher in Abgrund reißt, nur weil ein Joint Venture fehlschlägt oder so. Da möchte man ganz schnell eine Sicherheit haben, zumindest, was auf dem Spiel steht und was nicht.
Also ihr habt eine mehrstufige Struktur, also oben dann die Venture Labs und dann drunter dann die, ja, die Joint Ventures, sodass dann im Prinzip nur eine Sparte dann vor die Wand fährt und das, der Rest quasi überlebt.
Genau, also wir haben aktuell die Venture Labs und die ist dann zu 50% an der OneHive UG und Cook AG beteiligt, zu 50% an der Brilliant GmbH. Außerdem haben wir noch die Venture Code, das ist unsere Tochterfirma, die zu 100% der Venture Labs gehört in Polen, wo wir mit Nearshore-Entwicklern halt zusammenarbeiten und die dort untergebracht sind. Ja, aber ansonsten ist es schon, wenn man will, eine Holding-ähnliche Struktur, die dort existiert.
Okay, wo steht ihr denn aktuell mit euren Unternehmen? Also ich habe gerade rausgehört, es ist noch nicht final so mit den ganzen Regulatorien. Was sind denn so die nächsten Schritte, die jetzt geplant sind oder auf dich zukommen? Du erwartest?
Eigentlich sind, also jedes Projekt ist so in seinem eigenen, in der eigenen Phase unterwegs. Das heißt, zum Beispiel mit diesem Fintech-Unternehmen, dort ja, ist man in der Phase, wo man den Prototypen aktuell mit ersten Kunden vertestet und die das auch in Stores implementiert, die hoffentlich demnächst jetzt wieder auch aufmachen und zugänglich sind. Dort sind natürlich konstant Fragen zu klären. Also auch die Frage der Zertifizierung von Hardware, der Nutzung von Daten, die Bedürfnisse der Kunden, Datenschutz und all sowas. Da ist eine riesig große Rechtsabteilung mit beschäftigt, in unterschiedlichen Bereichen eigentlich angesiedelt, wo wir auch gar nicht so viel direkt mit zu tun haben. Bei unseren Joint Ventures ist es so, dass wir von der Unternehmensseite alles erklärt haben. Also dort sind recht ausführliche Gesellschafterverträge vorhanden für diese Joint Venture Setups, wo halt geklärt wird, ja, wie die Gesellschaft zusammenarbeitet. Genau. Und das, was dann auch vertragsrechtlich spannend sind, sind halt in den verschiedenen Setups so Sachen, die im Rahmen der Launches relevant sind. Also ich biete ein Produkt an, Nutzungsbedingungen, AGBs, Kooperationsverträge mit ersten Partnern, Verträge für agile Entwicklung. Also was bedeutet das, wenn ich agil entwickle? Ist das ein Dienstleistungsvertrag, ein Werkvertrag, Endabnahme, aber irgendwie doch Endabnahme in verschiedenen Sprints? Also was bedeutet das, wenn ich nicht weiß, was am Ende rauskommt und ich trotzdem einen Vertrag darüber schreiben möchte? Das sind so die Setups.
Okay, wenn wir nochmal kurz einen Schritt zurückgehen zu Venture Labs, da hast du ja, nicht Venture Labs, Volunteer World, da hast du ja schon mal einmal den gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens mitgemacht. Wie bist du da so rechtlich rangegangen? Was hast du da für Vorbereitungen getroffen? Wie hast du dich informiert? Was hast du da anders gemacht als jetzt mit deinem Venture Labs Unternehmen? Welche Learnings hast du da gesammelt, die du teilen könntest?
Ja, also auf jeden Fall ein Learning-Prozess stattgefunden, das kann man schon so sagen. Man ist damals auch mit einer UG gestartet, hat einfach gesagt, gut, wir waren damals zu dritt, als wir gestartet sind. Man geht jetzt einfach ran und gründet eine UG und ist gleichberechtigt und geht los. Dann ist das mit dem Einstieg von Investoren erst deutlich komplizierter geworden. Aber man hat dann direkt eine GmbH gegründet. Man hat sich eine sehr ausführliche Satzung gegeben, die dann auch Sonderrechte für die Investoren mit berücksichtigt haben. Sogenannte Ferrari-Klausel haben sie es genannt. Also, dass wir das Geld nicht in alles Mögliche stecken können, sondern dass sie da irgendwie eine Kontrolle drüber haben. Auch mit Zielerreichung.
Also nicht in Ferrari, ja?
Ja, genau. Also der Ferrari wollten sie uns halt leider nicht spendieren. Das habe ich auch nie verstanden, warum nicht, aber gut. Genau, teilweise auch Sachen wie, ihr müsst irgendwie Zwischenziele erreichen, damit weitere Zieltranchen frei werden, die schon vordefiniert werden, also ja, zielerreichungsbedingte Auszahlung von weiteren Beträgen. Da ranzugehen, ist unfassbar schwer. Also es fehlt eigentlich an kostengünstiger Beratung zu diesem Gebiet. Und ja, wenn ich über meinen Schwiegervater sozusagen ein erfahrener Wirtschaftsnotar uns die gesamten Verträge vorgebaut hätte, dann ja, hätte ich nicht gewusst, wie wir diesen Kostenblock hätten stemmen sollen zum Anfang. Also da sind sicherlich Tausende von Euro in private Beratungen geflossen, wo man dann einfach sich Abende zum Grillen getroffen hat und einfach stundenlang darüber gesprochen hat, was bedeutet das alles. Das sind letztendlich auch ganz interessante Themen mit drin gewesen, wie diese Sonderregelungen, die dann mit den weiteren Kapitalrunden alle wieder rausgeflogen sind. Also man hat erlebt, dass unsere Gesellschaftsverträge sich deutlich verschlankt haben auf die ganz normalen Abstimmungen, die sonst so auch gesetzlich eigentlich als Default vorgesehen sind, weil einfach eine gewisse Vertrauensbasis zu den Gründern irgendwann aufgebaut wurde. Also es ist ein ganz interessanter, jetzt nicht rechtlicher Shift, sondern so betriebswirtschaftlicher Shift, wo man mal sagt, gut, wenn wir jetzt so viel Geld in so ein Unternehmen stecken, dann gibt es nur zwei Wege. Entweder wir glauben, die Gründer haben es das drauf, dann können sie halt machen, was sie wollen sozusagen. Oder sie haben es nicht drauf, dann ist es eh weg. Sodass man dann gar nicht mehr dieses feingranulare Thema hatte, sondern wirklich da mehr globaler unterwegs war und viele Regularien wieder rausgeworfen wurden. Ja, und wenn wir jetzt aktuell mit Verträgen rangehen, dann sind so ganz interessante Learnings, dass man sich eigentlich überlegen muss, in welchem Setup möchte ich mit den zukünftigen Gesellschaftern zusammenarbeiten. Also sind das aktive Mitarbeiter oder sind das halt passive Investoren? Und je nachdem kennt man mittlerweile so ein Set von Regeln, was man dann reinholt. Also was bedeutet das für Vorkaufsrechte? Wer möchte grundsätzlich so die Mehrheit halten, um operativ tätig zu werden? Und was sind so die Shares, die halt von Leuten gehalten werden, die einfach finanziell daran beteiligt sind und dann auch nur über Geld sich verändern können in dem Setup?
Wenn man vielleicht jetzt nochmal kurz zur Erläuterung, also diese Kataloge oder Regularien, von denen du gesprochen hast, das sind ja typischerweise Zustimmungskataloge, die können wir entweder im Gesellschaftsvertrag haben oder in der Geschäftsordnung zum Gesellschaftsvertrag oder in der Beteiligungsvereinbarung. Gerne werden die auch überall nochmal reingeschrieben.
Wenn ich an dieser Stelle kurz einhaken darf, wenn man die Zustimmungskataloge in Gesellschaftsvertrag, Gesellschaftervereinbarung, Geschäftsordnung insgesamt mehrfach reinschreiben möchte, dann sollte man jedenfalls darauf achten, dass die Kataloge auch wortlautidentisch sind. Denn sonst stellt man sich die Frage, wenn der eine Zustimmungsvorbehalt in Dokument A nicht greift, soll das dann bedeuten, dass der leicht anders formulierte Zustimmungsvorbehalt in Dokument B greifen soll? Und um diese Probleme bei der Auslegung zu vermeiden, sollte man wirklich darauf achten, dass die Zustimmungskataloge dann wortlautidentisch gefasst sind. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, um den Gründern die Sorge vor übermäßiger Einschränkung zu nehmen. Diese Maßnahmen, die in den Zustimmungskatalogen erfasst werden, sind nicht solche, die im Day-to-Day-Business getroffen werden, sondern es sollten Maßnahmen von Ausnahmecharakter sein. Also man sollte darauf achten, dass die Geschäftsführer nicht übermäßig beschränkt werden, sondern nur solche Maßnahmen in die Kataloge aufgenommen werden, die für die Gesellschaft von hohem Risiko sind, die auch für die Gesellschafter von hohem Risiko sind. Also tatsächlich nicht solche, die regelmäßig jeden Tag getroffen werden sollen. Natürlich haben dann auch große Fonds oder professionelle Investoren ihren vorgeschriebenen Katalog, die sie auch regelmäßig durchsetzen wollen. Aber man sollte tatsächlich darauf achten, dass die Geschäftsführung nicht zu sehr beschnitten wird in ihrem Handlungsspielraum.
Wenn da ohnehin irgendwas schiefläuft, ja, dann ist das Vertrauensverhältnis ohnehin zerrüttet. Dann kann es am Ende auch dieser Zustimmungskatalog nicht mehr richten. Ja. Also wenn es darauf ankommt am Ende, ist es ohnehin sehr schwierig geworden. Ja.
Genau, das ist auch das, was ein interessantes Learning für unsere Joint Ventures ist zum Beispiel. Dort geht man jetzt viel entspannter in die Setups. Da weiß man sofort, entweder beide Partner ziehen da mit, dann funktioniert das, oder einer steckt aus und dann wird sich das zerlaufen, das ganze Thema. Das heißt, man baut viel mehr auf die weichen Faktoren und weniger auf Regularien. ja, weil die Probleme, die dann auftauchen, Vertrauensverlust, Streit zwischen den Gesellschaftern, einfach das ganze Thema blockieren. Also selbst wenn ich sagen würde, der Gesellschafter hat nur 20%, 10%, 5%, ich brauche ja seine Unterschrift wieder. Ich muss ja mit dem weiter zusammenarbeiten. Das ist ja wie so eine Ehe, der Vergleich wird oft getroffen oder teilweise schlimmer, wo ich einfach auf den anderen angewiesen bin. Und diese Trennung funktioniert entweder ja nur, dass man irgendwo Geld auffindet und derjenige sich rauskaufen lässt. Das ist super schwer, weil so ein Rauskauf einfach Kapital ist, was dort fließt, ohne dass die Firma vorankommt. Ist man gezwungen, sich zu einigen. Und dafür ist irgendwie ein Grundmaß an Kommunikation und Einverständnis notwendig. Und deshalb ist einer der wichtigsten Punkte wirklich, dass man das Vertrauensverhältnis der Gesellschafter in die Geschäftsführung und die anderen Gesellschafter irgendwie aufrechterhält und Sachen mehr oder weniger demokratisch ausdiskutiert, bis eine gemeinschaftliche Lösung gefunden wurde.
Genau, nur mal vielleicht zum Hintergrund nochmal. Du meinst, dass man ihn braucht, weil es geschäftspolitisch sinnvoll ist, auch seine Zustimmung oder sein Dafürhalten für eine konkrete Maßnahme zu haben, nicht weil es rechtlich erforderlich ist, weil zum Beispiel auch Mehrheitsklauseln denkbar sind, dass man auch gegen seinen Willen entscheiden könnte. Aber wenn ich richtig verstehe, ist das für das Wachstum und für das Miteinander in diesem Unternehmensstadium sinnvoll, die Einstimmigkeit anzustreben.
Genau. Also wenn die Regularien zum Tragen kommen, dann ist das der Zeitpunkt, wo man sich über den Ausstieg streitet. Also letztendlich braucht man sie erst, wenn man sich eine Kampfabstimmung leistet, dass der Gesellschafter entlassen wird oder so. Alles davor, eine Kampfabstimmung, läutet das Ende ein, sozusagen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem für wachsende Unternehmen. Das mag später vielleicht ein bisschen anders sein, wenn es größer ist und sehr viele Leute, aber in einem Kreis, wo es teilweise um 5 bis 15 Gruppen Leute geht, die dort Business Angel-mäßig was investiert haben, wird man eine gemeinschaftliche Einigung irgendwie herbeiführen müssen, wenn man das Unternehmen nicht aufgeben möchte.
Genau, was die Gründer dann angeht, Ultima Ratio in solchen Verträgen, das sind dann immer diese Bad-Leaver-Klauseln. Ne? Das heißt, jemand hat wirklich sich einer Pflichtverletzung gegenüber den anderen beziehungsweise gegenüber der Gesellschaft schuldig gemacht. Und gleichlaufend damit gibt es dann in den Gesellschaftsverträgen immer Einziehungsbestimmungen. Ich kann also den Geschäftsanteil eines solchen Gesellschafters dann einziehen gegen eine Abfindung. Ja, wenn er sich einer Pflichtverletzung schuldig gemacht hat, dann kann ich auch bei der Abfindung unterhalb des Unternehmenswertes abfinden. Man geht da typischerweise so bis, bis zu 70% kann man vielleicht runtergehen. Da gibt es aber auch Schranken, weil alles Weitere dann als sittenwidrig begriffen wird, wenn man zu tief geht. Das ist und bleibt Ultima Ratio. Ne? Und so eine Pflichtverletzung will ja auch erstmal nachgewiesen werden. Also wenn es wirklich so weit kommt, dass sich da einer querstellt, dann wird ein Einziehungsbeschluss gefasst, dann wird der Einziehungsbeschluss angefochten, dann wird sich darüber gestritten, ist der Einziehungsbeschluss wirksam, liegen die Voraussetzungen für Einziehung vor. Also das wird dann richtig unschön, da will also keiner hinkommen. Ne?
Genau, und wenn man diese Schritte überwunden hat, dann wird sich weiter gestritten über den Unternehmenswert. Ist die Bad-Leaver-Klausel wirksam, 70% angemessen, funktioniert das alles noch? Also es ist ein endloser Rattenschwanz an Streitigkeiten, die man vermeiden will.
Genau, und da ist auch dann sofort das Problem, dass das Unternehmen in dieser ganzen Zeit eigentlich handlungsunfähig ist. Also kein neuer Investor wird ja einsteigen oder neues Geld wird reinkommen, wenn sich solche Rechtsstreitigkeiten eigentlich in einem Unternehmen abwickeln. Die Stimmung ist dort schlecht, also keiner wird sich in so ein Wespennest reinsetzen wollen. Und da muss auch erstmal genug Runway übrig sein, um diese Sachen auszudiskutieren. Solche Probleme tauchen ja eigentlich nur in Stresssituationen auf. Also wenn das Geld alle wird oder wenn man mit neuen Investoren reinkommt und nie, wenn alles ganz entspannt läuft eigentlich. Die beste Chance ist halt, sich mit Leuten dann friedlich zu einigen. Zum Beispiel mit Restanteilen und sie gehen dann raus. Oder was wir auch hatten, dass einer unserer Gründer nicht mehr mitgehen wollte in dem Maße, weil er selber einen super lukrativen Job hatte und Vater geworden ist. Und dort hatte man sich darauf geeinigt, dass er seine Anteile uns verkauft und eine Gewinnbeteiligung auf, keine Ahnung, 8 oder 10 Jahre lang bekommt, sollten wir zu einem Exit kommen. Also sowas gibt es dann halt auch, dass man einfach versucht, ein friedliches Exit-Szenario für einzelne Leute zu bauen. Das muss dann halt immer so laufen, dass die Gesellschaft liquiditätstechnisch nicht belastet wird, weil Liquidität ist halt bei Startups das Problem, was ja nicht da ist sozusagen. Ja. Chronisch zu wenig. Ja.
Jetzt hatten wir eben schon mal über Zustimmungskataloge gesprochen, wir hatten schon mal über PAD-Lösungen gesprochen. Was man natürlich auch immer für Punkte hat, ist erstmal Minderheitenrechte. Ja, ihr seid jetzt 50-50 beteiligt, aber das kann natürlich auch anders aussehen, 70-30 oder vielleicht auch 80-20. Da gibt es natürlich bestimmte gesetzliche Vorgaben auch, die da eine Rolle spielen. Was auch immer wichtig ist in so einem Gesellschaftsvertrag, sind Vinkulierungsklauseln. Das heißt, ich kann den Geschäftsanteil nicht einfach ohne die Zustimmung der Gesellschafterversammlung verkaufen. Und dann gibt es noch das Thema Mitveräußerungs- und also Tag-along und Drag-along-Rechte, Put- und Call-Optionen. Vielleicht willst du mal kurz sagen, was ihr da drin habt. Und vielleicht, Kevin, kannst du dann im Anschluss mal schnell erläutern, was das Einzelne überhaupt ist.
Ja, also aufgrund der Erfahrung haben wir da mittlerweile so ein Set an Regeln, mit dem wir da eigentlich rangehen. Also schon wie so eine Blaupause von einem Gesellschaftervertrag, auf den man dann aufsetzt und der eigentlich auch kommentarlos mittlerweile durchgeht. Wichtig ist halt immer das Setup, wo möchte ich hin? Also sind das rein aktive Personen, die dort mit drin sind? Und wenn das der Fall ist, das ist bei uns jetzt immer der Fall, dass wir natürlich alle irgendwie zusammen dran arbeiten und das nach vorne bringen, ansprechbar sind, vom Fach sind und keine reinen Geldgeber, dann haben wir durchaus eigentlich das ganze Set, was du gerade genannt hast, mit drin. Also wir haben drin, dass man sozusagen Vorkaufsrechte hat. Man hat drin, dass es eine Zustimmung bedarf bis zu einem gewissen Grade, dass verkauft werden darf. Oder du musst halt andienen vorher an die Sachen. Dann gibt es Setups mit, dass wenn ich oder wenn die Mehrheit verkaufen möchte, dass das dann auch möglich sein muss, dass also keine Minderheit ein Exit verbauen darf, wenn das dann der Fall ist. Einfach, weil sich zeigt, am Ende funktioniert nur das Ganze. Ja, und darum dreht sich dann eigentlich auch der ganze Vertrag. Also sprich, wenn die Mehrheit verkaufen möchte, dann macht das halt keinen Sinn, wenn irgendein Minderheitsgesellschafter sich dagegen sperrt, weil wer soll das Unternehmen dann noch weitermachen? Ja, das sind ja dann die Mehrheit der aktiven Personen, die dieses Unternehmen treiben, sind dann weg.
Ja, und ein Käufer möchte natürlich auch nicht irgendeinen Minderheitsgesellschafter da noch drin sitzen haben, wenn er das Unternehmen kauft, ne?
Genau, also das macht oft halt gar keinen Sinn, diese Setups, wenn die Gründer hinterher Minderheitsgesellschafter sind und könnten alleine weitermachen, dann mag da, sag ich mal, noch andere Konstellationen Sinn machen, aber wenn du wirklich eigentlich alle Gesellschafter als Setup hast, die relevant sind fürs Unternehmen oder wichtige Key-Funktionen besetzen, dann sagt man halt, also entweder wir machen ja alle zusammen oder wir können halt auch alle verkaufen, wenn die Mehrheit halt nicht mehr möchte.
Ja, vielleicht picken wir uns mal kurz die Klauseln raus, die mit Übertragung von Geschäftsanteilen zu tun haben. Du hast es eben schon angesprochen, hier runterfallen Vinkulierungsklauseln zum einen oder auch Übertragungsbeschränkungen. Christian hat es angesprochen, es macht keinen Sinn, wenn auf einmal ein Dritter in der Gesellschaft sitzt, mit dem man bisher nichts zu tun hat, den man nicht kennt, mit dem man gegebenenfalls auch nicht zusammenarbeiten will, der das Unternehmen behindern könnte. Dafür gibt es dann diese Vinkulierungsklauseln, die hindern die Übertragung. Die können schon an dem Kaufvertrag ansetzen, können aber auch nur die dingliche Übertragung des Geschäftsanteils hindern. Und das ist dann auch die blockierende Übertragung. Man kann nicht übertragen, weil ich diese Vinkulierungsklausel habe. Die Übertragung ist dann unwirksam. So schützt man die Gesellschaft vom Eindringen unliebsamer Dritter, die man nicht in der Gesellschaft haben möchte. Dann das Begriffspaar Tag-along, Drag-along. Christian hat es eben auch schon angesprochen. Es gibt bestimmte Setups, wo Geschäftsanteile veräußert werden können und sollen und nicht einzelne zurückbleiben sollen. Da gibt es zum einen diese Tag-Along-Klausel. Da können dann weitere Gesellschafter ihren Geschäftsanteil quasi anheften, dass der mit veräußert werden muss zu vorbestimmten Bedingungen und auch vorbestimmten Voraussetzungen, die dafür erfolgt sein müssen. Der andere Begriff in diesem Zusammenhang ist hier Drag-Along. Das heißt, dass die Veräußerung eines Geschäftsanteils andere Geschäftsanteile mitzieht. Ja, also wenn ein Geschäftsanteil veräußert wird, dass andere, die in dieser Klausel bestimmt sind, auch mitverkaufen müssen, beziehungsweise Mitveräußerungsrecht und Mitveräußerungspflicht. Und zum Schluss vielleicht noch Put- und Call-Optionen. Das sind eigentlich einfach ausgedrückt nur Kauf- und Verkaufsrechte. In diesen Klauseln sind dann bestimmte Szenarien dargelegt, wo Geschäftsanteile verkauft werden können oder angekauft werden können von Mitgesellschafter oder an ihnen verkauft werden können, wenn man zum Beispiel raus will aus der Gesellschaft, dass man diese Szenarien schon vorbestimmt hat und sich dann nicht im Nachhinein darüber streiten muss.
Genau, was bei uns immer ganz interessant ist und rechtlich immer viel Diskussionen mit sich bringt, noch ein bisschen, ist dieses ganze Thema dieser Vorkaufsrechte. Weil letztendlich ist dort bei uns eigentlich immer das Setup, man möchte den Verkauf grundsätzlich nicht absolut verbieten, dass man das gar nicht darf, weil auch jemand, der gehen möchte, den soll man ziehen lassen. Es hilft halt nicht, den Gesellschafter zu zwingen, drin zu bleiben, weil dann habe ich ja schon wieder das Problem, dass da jemand sitzt, der eigentlich nur noch gegen alles stimmt, weil er sauer ist. Also am Ende sollen Leute ja auch gehen können. Allerdings möchte ich die Anteile eigentlich im Unternehmen behalten und mit Leuten aufteilen, die weiter aktiv das Unternehmen voranbringen oder an einen weitergeben, der das Unternehmen weiter voranbringt. Und da gibt es auch immer ganz viele Setups, und das wisst ihr dann noch besser als ich, wo Sachen drin sind, zu welchem Zeitpunkt muss ich das? Also muss ich nur andienen irgendwie zum Anfang mit dem ersten Vertrag? Und was ist, wenn dann nochmal der Kaufpreis hinterher, der Kaufvertrag geschlossen wird und auf einmal sind aber ja irgendwelche anderen Deals noch mit drin oder der Kaufpreis wurde gesenkt? Und irgendwie gibt es da auch eine Mehrstufigkeit teilweise, die die Notare dort bei uns mit reingeschrieben haben, um dann so in mehreren Stufen zu kontrollieren, dass man immer wieder rauskaufen kann zu dem besten Angebot und nur ganz zum Schluss auch der Verkauf stattfindet. Das ist bei uns immer noch interessante Hesse.
Auf das ist dergestalt, dass bevor ein Gesellschafter überhaupt Gespräche mit Dritten aufnimmt, er dann irgendwie sagen muss, ja, ich möchte jetzt gerne veräußern, möchte jemand ankaufen, und dann können sich die anderen Gesellschafter dazu entscheiden, anzukaufen. Dann muss natürlich Unternehmensbewertung erstellt werden und die Anteile bewertet werden. Und die nächste Stufe wäre dann, es sagt keiner, nee, ich möchte ankaufen. Er tritt in konkrete Verkaufsprozesse ein, hat einen Dritten wirklich gefunden, hat mit dem auch was ausverhandelt, einen Preis festgelegt. Und dann müsste er trotzdem nochmal zu den anderen Gesellschaftern kommen und sagen, hört mal, ich verkaufe jetzt wirklich. Und die könnten sagen, ja, wir würden aber gerne unser Vorkaufsrecht ausüben, und zwar zu den gleichen Konditionen, wie du jetzt in den Dritten verkaufen würdest, möchten wir gerne die Anteile kaufen. Ja. Das wäre so eine Mehrstufigkeit.
Also es gibt zig Varianten, wie man solche Übernahmeverfahren oder Vorkaufsklauseln ausgestalten kann. Das ist jetzt eine zweistufig, dass die Gesellschafter zweimal die Möglichkeit haben, ihr Ankaufsrecht auszuüben. Das kann auch einstufig sein, nur zum Unternehmenswert, der von der Unternehmensbewertung im Rahmen einer Unternehmensbewertung festgestellt wurde. Kann aber auch nur die zweite Stufe sein, dass man zu den Bedingungen ankauft, die mit dem Dritten ausgehandelt worden sind. Dann ist aber darauf zu achten, dass in dem Vertrag genau bestimmt ist, wie sich der Kaufpreis dann zusammensetzt, ob da auch unbare oder nur bare Gegenleistungen reinspielen oder auch sonstige Nebenregelungen in dem Kaufvertrag kaufpreiserhöhend oder mindernd zu berücksichtigen sind. Also wie gesagt, es gibt zig Varianten, die dann von den Interessen der Gesellschafter abhängig sind, die man sich dann genau überlegen muss, was möchte ich, wie kompliziert soll das Verfahren sein oder wie einfach soll das Verfahren sein. Ihr habt jetzt zweistufig, kann es geben. Wie gesagt, kann aber auch anders sein.
Okay, ich glaube, damit sind wir einmal durch die Joint Venture und die Regelung. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, Christian, wie soll es denn bei dir weitergehen? Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben? Was wird denn in Zukunft auf dich zukommen? Gibt es irgendwelche rechtlichen Themen zum Beispiel, die vielleicht relevant werden?
Ja, also auf uns kommen hoffentlich weitere Joint Ventures zu und weitere größere Dienstleistungsaufträge, die wir in den unterschiedlichen Bereichen machen. Die rechtlichen Themen nehmen drastisch zu. Mit jedem Thema, was dazu kommt, kommen gefühlt zwei neue rechtliche Themen dazu.
Immer gut.
Ja, immer gut für nicht mein Portemonnaie, aber des Tages. Wir erleben halt, dass sich das rechtliche Spektrum ausweitet. Also es gibt sehr viele Themen jetzt Richtung Mitarbeiter, die dazukommen. Mittlerweile übernehmen wir Freelancer oder kleine Firmen, die bei uns aufgehen. Wie geht man damit um? Wie kann man Verträge gestalten, dass Leute reinkommen, vielleicht auch Geschäft mitbringen und Geschäft damit rausnehmen? Wir bauen das Company Building bei uns auf als weiteren Zweig. Das heißt, wir nehmen junge Gründer mit auf und bauen gemeinsam die Unternehmen aus. Dort sind auch sehr viele Rechtsfragen zu klären. Wie geht man in Zukunft mit jemandem um, der als Company Builder sowas aufbaut? Und wir sind natürlich mit immer mehr sehr großen Corporates unterwegs. Und auch dort kommen gigantische Vertragswerke zum Vorschein, wo man in sehr interessante Setups gerät, dass zum Beispiel ein Corporate einfach vordefinierte Verträge hat, die sie versuchen einfach durchzuboxen, und wo man sich dann in solchen Setups versuchen muss zu wehren, wie behalte ich jetzt die Rechte noch an meinen Sachen oder was darf ich erzählen, was darf ich vermarkten, was darf ich behalten. Wie kriege ich mein Geld? Was muss ich beweisen? Gerade in agilen Entwicklungen, also rechtlich explodiert das Thema mit wachsenden Unternehmen eigentlich eher regelrecht in alle Bereiche.
Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Ich glaube, da bietet sich irgendwann eine Follow-up-Folge zu an, zu diesen Themen. Für heute würde ich sagen, sind wir einmal durch. Christian, herzlichen Dank, dass du da warst. Es war sehr interessant mit dir und viel Erfolg mit Venture Labs.
Ja, vielen lieben Dank. Danke, dass ihr mich da hattet. Und ich hoffe, dass es den Zuhörern etwas mit auf den Weg gibt.
Ja, wir hoffen, euch hat diese Interviewfolge gefallen und dass ihr etwas für eure Gründung, für euer Unternehmen daraus mitnehmen könnt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten werdet.